Die Lea hat es schon angekündigt, wir setzen heute unsere Predigtreihe über die Abraham-Geschichten fort. Und am Anfang möchte ich gerne etwas Werbung machen. Werbung für diese uralten Texte, mit denen wir uns gerade seit einigen Wochen beschäftigen. Die traditionelle Sicht geht davon aus, dass diese Abschnitte rund 1450 vor Christus aufgeschrieben wurden. Und immer wenn ich mir darüber bewusst werde, dann packt mich eine echte Ehrfurcht. Wir hören Worte, die seit 3.500 Jahren Menschen im Glauben helfen und sie tragen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas Besonderes. Und weil diese Texte so alt und kostbar sind, habe ich mir gedacht, dann müssen wir sie mal in einer möglichst texttreuen Übersetzung hören, nämlich in der Elberfelder Bibel. Und das werden wir heute mal machen. Einer der bedeutendsten Alttestamentler des 20. Jahrhunderts, Gerhard von Rad, hat zu dem 18. Kapitel, mit dem wir uns heute auch beschäftigen, von dem hat er regelrecht geschwärmt und er hat gesagt, das ist vollendete epische Kunst. Und er meinte, dieser Abschnitt erwartet vom Leser und vom Hörer eigentlich nur eins, sich wirklich etwas erzählen zu lassen. Sich etwas erzählen lassen, das bedeutet aufmerksam werden, offen für die beiläufigen Kleinigkeiten sein, für die verborgenen Feinheiten und die leisen Andeutungen. Ich hoffe, es gelingt uns heute Morgen, dieses göttliche Kunstwerk entsprechend zu würdigen. Unsere Predigt heute steht unter der Überschrift Wahre Freude und das... Wahre Freude und das Lachen von Sarah. Und wir tauchen in den ersten Teil ein. Der mysteriöse Besuch bei den Terebinden. Die Textstelle ist angegeben hier. Und der Herr erschien Abraham bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte, Herr, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man hole doch ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße und ruht euch aus unter dem Baum. Ich will indessen einen Bissen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weitergehen. Wozu wäret ihr sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Und sie sprachen, tu so, wie du geredet hast. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte, nimm schnell drei Maß Mehl, Weizengrieß, Knete und mach Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern und nahm ein Kalb, zart und gut gab es dem Knecht, und er beeilte sich, es zuzubereiten. Und er holte Rahm und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor, und er stand vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Ganz am Anfang beginnt es ja schon ganz schön spannend, wie ich finde. Wer ist eigentlich dieser hohe Besuch, der da kommt, der plötzlich bei Abraham und bei Sarah auftaucht? Wenn wir in das nächste Kapitel schauen, lesen wir, also in Kapitel 19, dass später zwei Boten nach Sodom weiterziehen. Da liegt der Gedanke nahe, also die hier kommen, das ist Gott selber und zwei Engel. Aber die Geschichte macht es uns hier nicht ganz so einfach, dass wir behaupten können, das ist der Bundesgott Jahwe und noch zwei Engel. Das Ganze bleibt seltsam uneindeutig. Im Vers 1 heißt es, der Herr erschien. im Vers 2 hören wir plötzlich von drei Männern. Und dieses Hin und Her zwischen Einzahl und Mehrzahl geht so weiter. Diese drei nehmen die Einladung gemeinsam an. Und auch in Vers 9 und 10 können wir dieses interessante Wechselspiel zwischen Einzahl und Mehrzahl beobachten. Und sie sagen, heißt es im Vers 9, ja genau, da bin ich schon richtig, und er sprach, da sprach er. Also am naheliegendsten ist es eigentlich, in allen dreien die Erscheinung Gottes zu sehen. Hier nur Engel zu vermuten, greift meines Erachtens zu kurz. Gott zeigt sich hier in verborgener, in menschlicher Gestalt. Gott bleibt inkognito, wie man das so schön sagt. Diese Art der Beschreibung finden wir so mit Einzahl, Mehrzahl und so, finden wir im ganzen Alten Testament sonst nicht mehr. Das ist einzigartig hier in diesem Kapitel. Dass hier die christliche Dreieinigkeit angedeutet sein könnte, da ist man lange damit, irgendwie hat man sich da angefreundet. Die neuere Auslegung hat diese Sicht aufgegeben, weil das dem jüdischen Kontext des Textes in keinster Weise gerecht wird. Gott begegnet den Menschen also verborgen als Wanderer bei den Terebinten von Mamre, heißt es hier. Und Terebinten, das sind große Bäume, so ausladende Bäume. Und in der damaligen Zeit wurden sie oft als Kultstätten benutzt, als Orte, an denen man Gott erwartete. Später ist dieser Ort im Übrigen Hebron genannt worden. Die Stadt, die kennen wir ja heute noch. Und das Zelt von Abraham steht abseits vom Weg. Es ist brütend heiß, Mittagszeit, die Luft flimmert. Abraham sitzt im Schatten vor seinem Zelt. Und auf einmal sind diese drei Männer da. Er hat sie nicht kommen sehen. So ist es oft mit dem Göttlichen. Es kündigt sich nicht mit Pauken und Trompeten an. Es ist plötzlich da, in einem Augenblick. Von jetzt auf gleich wahrnehmbar. Abraham ist sichtlich überrascht, aber er reagiert sofort. Er wird aktiv. Er ist freundlich und zuvorkommend. Er zeigt sich als der ideale Gastgeber. Lange Zeit galt im alten Orient Gastfreundschaft als die Tugend schlechthin, teilweise auch heute noch. Und Abraham wird uns hier als großes Vorbild vor Augen gestellt. In unserer modernen westlichen Welt ist diese Tugend ja weitgehend auf der Strecke geblieben. Aber die Bibel ermutigt uns dazu. Im Hebräerbrief heißt es später, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Und dann geht es richtig rund im und am Zelt. Zuerst spricht Abraham bescheiden von einem Bissen Brot und etwas Wasser und dann wird die ganze Zeltgastronomie in Windeseile hochgefahren. Da wird gebacken, gelaufen, geschlachtet, ein riesiges Festmahl entsteht. Erst als die Gäste essen, kehrt wieder etwas Ruhe ein. Was ist hier auffällig? Die Gäste, also Gott selbst in diesen Männern, essen. Sie essen, wie Menschen es tun. Das hat die Ausleger durch die Jahrhunderte immer wieder beschäftigt. Im alten Orient bedeutete das gemeinsame Essen aber vor allem eins: Frieden und innigste Gemeinschaft. Gott isst nicht, weil er hungrig ist. Er isst, um die Beziehung zu seinem Menschen zu besiegeln. Es ist ein Akt der Nähe. Gott teilt sozusagen das Leben mit dem Menschen. Im Übrigen ein wunderbarer Vorbote auf das Neue Testament, wo uns berichtet wird, dass Jesus selbst nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern am Strand Fisch gegessen hat. das erste Lachen hinter der Zeltwand. Ich lese weiter. Und sie sagten zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah aber waren alt, hoch betagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr um diese Zeit. Dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Quasi als Nachtisch kommt nun der eigentliche Grund auf den Tisch, warum der hohe Besuch sich überhaupt aufgemacht hat. Sie fragen nach Sarah. Im orientalischen Kontext der damaligen Zeit war das ein absolutes No-Go. Fremde Männer fragen den Gastgeber oder den Mann nie nach seiner Frau. Frauen hielten sich im Hintergrund auf. Die göttliche Abordnung aber schert sich hier nicht um den gesellschaftlichen Konsens. Sie fragen gezielt nach. Und dabei fallen uns zwei Feinheiten auf. Erstens, die Besucher kennen Sarahs Namen, obwohl niemand ihn genannt hat. Und zweitens, sie wissen um ihre schmerzhafte Kinderlosigkeit. Und dann sprechen sie ein ungeheures Versprechen aus. Abraham und Sarah sollen den lange ersehnten Sohn bekommen. Aus ihm soll das große Bundesvolk werden. Diese Verheißung hatte Abraham im Laufe seines Lebens schon öfter von Gott gehört. Aber heute ist es anders. Heute soll Sarah es hören. Sarah soll es persönlich hören. Sie soll es direkt hören. Nicht mehr aus zweiter Hand von ihrem Mann. Ich meine, es ist nicht zu viel gesagt. Der hohe Besuch ist in erster Linie wegen Sarah gekommen. Gott hat sich wegen dieser Frau auf den Weg gemacht. Lass mich einen kleinen Exkurs machen. Das erste Buch Mose hat ja zwei Teile. Kapitel 1 bis 11 steht die sogenannte Urgeschichte. Und ab Kapitel 12 beginnt die sogenannte Väter- oder Erzvätergeschichte, in der wir auch gerade unterwegs sind. Doch eigentlich ist dieser Name unvollständig. Besser bezeichnen wir diesen Abschnitt von Kapitel 12 bis Kapitel 50 als Erzelternerzählung. Denn die Erzmütter sind in dieser Geschichte mindestens genauso wichtig und bedeutsam wie die Männer, das sehen wir hier überdeutlich. Sarah ist kinderlos, sie ist alt. Gott hat Abraham die erste Zusage gegeben, da war sie auch schon alt, aber bestimmt, wie sie das gehört hat, noch voller Hoffnung. Aber im Laufe der Jahrzehnte wurde diese Hoffnung immer weniger, bis sie irgendwann ganz erloschen ist. Daher stammte auch der verzweifelte Versuch, die Verheißung mit der Magd Hagar menschlich auf den Weg zu bringen. Sven hat uns das letzten Sonntag wunderbar ausgelegt. Kinderlosigkeit war für Sarah eine schreckliche Qual. Und vielleicht hast du das in deinem Umfeld auch schon erlebt, wie schmerzhaft ein unerfüllter Kinderwunsch für Paare sein kann. In der damaligen Kultur war es vermutlich noch schlimmer. Eine Frau ohne Kinder hatte sozial fast keine Existenzberechtigung. Solche Frauen fühlten sich minderwertig, abgewertet, mit einem Makel bestraft und von Gott vergessen. Wir haben das an der Verachtung gesehen, mit der Hagar auf Sarah herabblickte, als sie schwanger wurde. Und jetzt steht Sarah hinter der dünnen Zeltwand. Sie lauscht. Sie hört, was die Männer da draußen über sie reden. Und was hört sie? Und was sie hört, findet sie einfach nur lächerlich. Es ist unmöglich, ein biologischer Witz, jetzt, wo sie fast 90 Jahre alt ist. Sie kichert nicht laut los, aber sie lacht in sich hinein. Klammer auf, nicht nur Sarah hat darüber gelacht. In Kapitel 17 lesen wir, auch Abraham hat es nicht mehr geglaubt und gelacht. Ich lese diesen Text, weil der auch im Gesamtzusammenhang wichtig ist. Und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai, also da ist jetzt hier auch diese Rede von der Umbenennung des Namens, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah. Sarah heißt Fürstin. So soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen. Und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Aber Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrechten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Und jetzt lacht Sarah, als sie hört, dass die alte Verheißung immer noch gelten soll. Es ist das Lachen der Resignation, das Lachen des Zweifels. Sie ist weit über die Wechseljahre hinaus. Sie hat die Hoffnung längst begraben und sich mit ihrem harten Schicksal abgefunden. Und nun diese Ansage. In einem Jahr wirst du ein Kind haben. Menschlich gesehen ist das absolut lachhaft. Ich kann Sarah so gut verstehen. Das Gespräch läuft draußen weiter über Abraham, ganz nach den Sitten der Zeit. Aber gemeint und getroffen ist Sarah. Und nun wird mit ganz feinem Strich das göttliche Wissen der Besucher gezeichnet. Sie sehen Sarah nicht, sie hören Sarah nicht und dennoch wissen sie haargenau, was in ihrem Inneren und in ihren Gedanken vor sich geht. Unverhofft wird aus dem netten Gespräch im Schatten der Bäume eine tiefe, ehrfürchtige Begegnung mit dem lebendigen Gott, der ins Verborgene schaut. Und dann fällt das Wort, das wie ein edler Diamant in dieser Geschichte liegt und weit über sie hinausweist. Sollte für den Herrn etwas unmöglich sein? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Das ist das Wort von der absoluten Allmacht Gottes. Genau dieser Inhalt wird Jahrhunderte später im Neuen Testament wieder aufgegriffen, als der Engel Gabriel der Maria die Geburt des Retters ankündigt. Auch dort in Lukas 1, Vers 37 heißt es, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. In beiden Fällen bricht Gott durch das menschlich Unmögliche hindurch. In beiden Fällen gab es vorher eine glasklare, konkrete Zusage Gottes. In diesem Moment merkt Sarah, wer da überhaupt spricht. Erschrocken und voller Angst leugnet sie ihr Lachen. Ich habe nicht gelacht. Es ist ihr peinlich. Es ist das Lachen der Angst, das sie nun verstecken will. Aber Gott lässt es nicht unter den Teppich kehren. Er sagt sanft, aber bestimmt, doch, du hast gelacht. Ihre Zweifel schmelzen in der Gegenwart Gottes wie Schnee in der Sonne. Die Zusage steht. Das seelsorgerliche Aber, wenn das Wunder sollte. Wie geht es dir persönlich sein? Ich finde diesen Vers heftig und er hat mich schon oft beschäftigt und herausgefordert. Natürlich will ich glauben, dass Gott alles möglich ist. Aber was ist, wenn der Himmel schweigt? Was ist, wenn es scheinbar keine Antwort auf mein Gebet, meine Hoffnung, meinen Glauben in Situation X oder Y gibt? Damit habe sicher nicht nur ich ein paar Erfahrungen gesammelt. Was ist, wenn man betet, fleht, hofft und es tut sich einfach nichts? Ich mag dir heute keine schnelle und billige Antwort darauf geben, warum das so ist oder vielleicht so ist. Aber ich kann dir sagen, wie ich persönlich damit umgehe. Erstens, ich will im Glauben daran festhalten, dass Gott alles möglich ist, dass ihm nichts unmöglich ist. Aber es wäre zweitens geistlich fahrlässig, den konkreten Zuspruch, den Sarah oder Maria erhalten haben, einfach ungefiltert auf jede unserer persönlichen Alltagssituationen zu übertragen. Wir können diesen Vers nicht wie einen Zauberspruch aus dem jeweiligen Kontext herauspicken. Drittens, Sarah und Maria hatten eine spezifische prophetische Zusage von Gott. Das heißt, wenn Gott ganz konkret durch sein Wort und seinen Geist in dein Leben hineinspricht, dann halte dich unbedingt daran. Aber wir dürfen die Bibel nicht. Viertens, Wunscherfüllungsautomat missbrauchen. So ohne konkrete Zusage von Gott in allen anderen Fällen gilt eine andere, viel tiefere Zusage. Gott verspricht uns nicht, dass er jede Situation so lenkt, wie wir uns das auf dem Zettel vorstellen. Aber er in jeder Sekunde deines Lebens. Der Ich bin da verspricht, dass er dabei ist, mitten im Schmerz, mitten im Kollektiven und natürlich auch im persönlichen Leid. Und das zu erleben ist zwar das leisere Wunder, aber es ist oft das weitaus größere Wunder als jede spektakuläre Heilungsgeschichte. Das ist kein Trostpreis, liebe Freunde. Das ist das Fundament, das uns trägt, wenn die leichtesten Umstände ein Albtraum bleiben, mitnehmen möchtest. Und ich möchte dir gerne empfehlen, dich mit jemandem darüber zu unterhalten. Das wäre vielleicht auch eine Frage, die ihr in den Kleingruppen aufgreifen könntet. Wie gehe ich damit um, wenn das Wunder ausbleibt? Aber bitte tut das gleichzeitig sehr behutsam. Es ist oft hilfreich, Schwieriges und Schweres auszusprechen und mit anderen zu teilen. Aber die Frage kann natürlich auch sehr sensible Lebensbereiche betreffen, wie den unerfüllten Partner- oder Kinderwunsch oder Krankheit oder Ähnliches. Und das kann auch sehr schmerzhaft sein. Darum kann das ja auch alles nur ganz und gar freiwillig und ohne jeglichen Druck geschehen. Vielleicht ist es für dich auch passender, solche Fragen, wenn sie dich denn beschäftigen, in einem seelsorgerlichen Gespräch anzugehen. Aber ich möchte dich auf jeden Fall ermutigen, mit Enttäuschungen dieser Art nicht alleine zu bleiben. Das, glaube ich, das schadet unserem Glauben. Wer Gott hält viel aus, wir dürfen viel vor ihm aussprechen, wir dürfen das auch mit anderen aussprechen, aber es ist wichtig, dass das von innen nach außen kommt. Gehen wir aber jetzt noch einmal zurück in die Geschichte von Abraham und Sarah. Denn für sie, nach 25 Jahren des Wartens, schlägt jetzt die Stunde der Erfüllung. Das erlöste Lachen, die Erfüllung. Und dazu einen Text aus Kapitel 21. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und sie sagte, wer hätte jedem Abraham verkündet, Sarah stillt einen Sohn, denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Gott hält Wort. Das Ende des Wartens. So könnten wir diesen Abschnitt auch überschreiben. Was Gott zusagt, das hält er. Endlich ist es soweit. 25 Jahre lang hat dieses Ehepaar auf diesen Moment gewartet. Ein Vierteljahrhundert. In dieser langen Zeit haben sie gehadert, gezweifelt, schlaflose Nächte verbracht, gelitten, sich gegenseitig Vorwürfe gemacht, warum es mit dem Kinderkriegen nicht klappt. Erst als endgültig klar ist, menschlich gesehen, ist es absolut unmöglich. Genau da handelt Gott. Wenn unsere menschlichen Möglichkeiten am Ende sind, bricht Gottes Treue mitten in die Hoffnungslosigkeit hinein. Die Verse 1 und 2 betonen es fast dramatisch, 3-mal. Gott hält sein Wort, wie er gesagt hatte, wie er geredet hatte, zur bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Er tut, was er versprochen hat. Und zwar genau zu der Zeit, die er bestimmt hatte. Gottes Timing richtet sich nicht nach unseren Terminkalendern und Plänen, aber Gottes Timing ist perfekt. Er vergisst seine Zusagen nicht. Diese Treue soll uns heute wie ein Siegel, wie ein Stempel in unser Herz und in unseren Verstand eingeprägt werden. Und nun bekommt das Kind den Namen, den Gott im Vorfeld bestimmt hatte. Isaak, das bedeutet, er lacht oder Gott lacht ihm zu. Das wäre ein schöner Name mal. Na, Isaak, so ein kleiner Isaak, Gott lacht ihm zu. Und Sarah sagt voller Erleichterung, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Erinnern wir uns zurück, da war zuerst das bittere Lachen des Zweifels hinter der Zeltwand, dann das erschrockene Lachen der Angst und jetzt bricht ein drittes Lachen hervor, das Lachen der Erlösung, beziehungsweise das Lachen der Erlösung. Sarah lacht nicht mehr heimlich, verbittert in sich hinein, sie lacht frei heraus. Sie spürt, ich werde nicht mehr verächtlich ausgelacht als die unfruchtbare Alte. Die Menschen werden mir zulachen, voller Staunen über dieses unfassbare Wunder Gottes. Einem 100-jährigen Mann und einer 90-jährigen Frau ist ein Kind geboren. Das treibt doch jedem ein ungläubiges, aber freudiges Lachen aufs Gesicht. Der lange Schmerz von Sarah verwandelt sich in eine tiefe, ansteckende, in wahre Freude. In wahre Freude. Dieses befreite Lachen der Sarah kann man auch als prophetisches Bild verstehen. Es verweist auf das große Versprechen, das Jesus den Traurigen und Weinenden der Welt gegeben hat. In den Seligpreisungen sagt er in Lukas 6, selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Das ist die finale Botschaft des heutigen Textes für dich und für mich. Es kann sein, dass du heute Morgen im Geheimen bitter in dich hineinlachst, weil dich Zweifel plagen. Es mag auch sein, dass du weinst, weil du so sehr auf die Erfüllung deiner Wünsche hoffst. Vergessen wir dabei aber nicht, unser Gott ist ein Gott, der das letzte Wort hat. Er kann und er wird dieses bittere Lachen in echte, befreite Freude verwandeln. Wahre Freude bricht sich in der Regel dort Bahn, wo vorher Schmerz, Warten und Unmöglichkeit waren. Genau das, was Sarah erlebt. Spätestens, wenn wir mit allen Erlösten in der Herrlichkeit Gottes sein werden, werden wir froh, ungezwungen und erlöst das Lachen der Erlösten lachen. Wer mit Gott rechnet, wird am Ende staunen und befreit und fröhlich lachen. Amen.